Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. An diesem Wochenende wurde in einer der prominentesten Hauptstadtimmobilien die Kunsthalle Berlin eröffnet. Aber halt, handelt es sich hier um einen Etikettenschwindel? Das werfen Berliner Künstlerinnen und Künstler denjenigen vor, die dieses privatwirtschaftliche Projekt möglich gemacht haben. Sie fordern einen Boykott, unser erstes Thema. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen wollen gemeinsam eine multimediale Mediathek aufbauen, um an jüdische Schicksale zu erinnern, also an Menschen, ohne die unsere Museen nicht die wären, die sie heute sind. Und es gibt Kritik an den ausbleibenden Reaktionen deutscher Historikerinnen und Historiker auf das Verbot der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial. Es regt sich Widerstand gegen die gestern eröffnete Kunsthalle Berlin. Wo soll die denn sein, haben wir uns gefragt und dann über die prominente Adresse gewundert. Hangar 2 und 3 des ehemaligen Flughafen Tempelhof. Was wie ein lang ersehntes Forum für die Berliner Kunstszene klingt, das ist ein Prestigeprojekt des Bonner Vereins Stiftung für Kunst und Kultur, einer privaten Initiative um den Netzwerker Walter Smerling. Künstlerinnen und Künstler haben nun zum Boykott der Kunsthalle aufgerufen, unterstützt vom BBK, dem Berufsverband Bildender KünstlerInnen Berlin. Eine der Sprecherinnen ist die Künstlerin Zoe Claire Miller, gerade mit dem Will-Grohmann-Preis der Akademie der Künste ausgezeichnet. Guten Abend, Frau Miller.
Guten Abend.
Waren Sie von dieser aus dem Hut gezauberten Kunsthalle genauso überrascht wie wir?
Ja, ich war überrascht und entsetzt. Ich hatte tatsächlich in einem Artikel schon vor einigen Wochen davon gehört, kannte die näheren Umstände nicht, war entsetzt und jetzt ist das geschehen.
Der BBK spricht in einer Pressemitteilung von einem Etikettenschwindel. Was wird denn hier der Öffentlichkeit vorgegaukelt?
So ein Name, Kunsthalle Berlin, das klingt natürlich so, als wäre es eine öffentlich legitimierte und geförderte Einrichtung, die eben auch bestimmte Qualitätsmaßstäbe hat, die sich an Auflagen zu halten hat, wie das öffentliche Institutionen tun, bei denen zum Beispiel, wenn jemand eingestellt wird, es eine Ausschreibung gibt. Es ist natürlich eben so, dass dieser Name sehr danach klingt, als sei das die Kunsthalle der großen Stadt Berlin und als würden die Ausstellungen dort von einem gewissen qualitativen Maßstab sein. Aber das ist es ja nicht. Also es ist eine Ausstellungseinrichtung von einem Privatier, der einen Verein betreibt, das sich eine Stiftung nennt, der in unglaublich vielen Skandalen verwickelt gewesen ist und eben immer wieder, ja, so in gewisser Weise Männerklüngelkunst zeigt. Also er zeigt ja sehr gerne Kunstwerke von alten, weißen Männern. Und das spiegelt ja jetzt eigentlich nicht so die Kunststadt Berlin. Aber es ist natürlich auch zu bedenken, dass wenn man einen privaten Kunstraum betreibt, dafür öffentliche Infrastrukturen missbraucht und das eben Kunsthalle Berlin nennt, dann kann man sehr viel Geld generieren, indem die Kunstwerke, die man ausstellt, am Ende mehr wert sind, als sie am Anfang waren.
Vermietet hat die Hangars die Tempelhof GmbH, das ist eine Gesellschaft des Landes Berlin, das heißt ja, der Berliner Senat ist für die Vermietung und unterm Strich ja, die Privatisierung der Hangars verantwortlich. Wird der Senat damit denn den Plänen für die Standortentwicklung am Flughafen Tempelhof gerecht?
Nein, überhaupt nicht. Wenn Sie sich die Webseite von Tempelhof Projekt anschauen, dann ist dort sehr großmündig von interaktiven, experimentellen Kunstorten die Rede, die für die ganzen Bewohner der Stadt offen sind und die viel bieten. Ich glaube, es ist auch ein Problem mit Sanierungsstau und fehlenden Mitteln. Aber wenn man sich anschaut, was jetzt in diesem Jahr geschieht in Tempelhof, es gibt gerade ein Kinoprogramm, das geht noch bis Februar. Dann gibt es ein Musikfestival, ein Tote-Hosen-Konzert, ein Ärztekonzert und dann diese seltsame Ausstellung in der angeblichen sogenannten Kunsthalle Berlin. Und das war's. Das sind die einzigen öffentlichen Veranstaltungen. Und da hat man dann doch schon sehr stark den Eindruck, dass da etwas schief geht.
Gestutzt wurde ja erst, als 50 vollbeladene LKWs mit Arbeiten des französischen Bildhauers Bernard Venet nach Berlin gerollt sind. Das war zu lesen in einem Artikel von Niklas Mark in der FAZ. Venet bespielt die Hangars seit gestern mit großen Stahlskulpturen. Wie war das denn jetzt überhaupt möglich, dass dieses Projekt so heimlich, still und leise eingefädelt und realisiert werden konnte?
Ich habe schon vorher gestutzt, das haben schon einige, als Walter Smerling bereits vor der Neugründung der Kunsthalle Berlin dort eine Ausstellung machen durfte. Er zahlt übrigens keine Miete, soweit wir informiert sind, und zahlte auch bei der vorherigen Nutzung und Ausstellung, die er in diesen Hangars gemacht hat, keine Miete. An der Ausstellung war eben einiges schon sehr, sehr fragwürdig. Also zum Beispiel, dass keine Honorare an die beteiligten KünstlerInnen bezahlt worden sind. Das ist total problematisch. Und es ist total problematisch, dass Berlin mit der zur Verfügungstellung von dieser Infrastruktur, von diesem ikonischen Bau, so etwas fördert, so etwas als Partner zur Seite steht und unterstützt. Ich meine, Walter Smerling, der hatte ja 1 Million Euro Förderung vom Auswärtigen Amt bekommen und hat dann den KünstlerInnen nicht bezahlt für ihre Arbeit.
Für diese ehemalige Ausstellung Diversity United. Ja. Lassen Sie uns nochmal auf dieses Projekt Kunsthalle schauen. Seit 1977 gab es ja in West-Berlin eine staatliche Kunsthalle, die wurde 1993 geschlossen wegen Geldmangels. Und seitdem wird um eine neue staatliche Kunsthalle für Künstlerinnen und Künstler aus Berlin erfolglos gerungen. Und so erklärt sich eben jetzt auch die Enttäuschung und der aktuelle Boykottaufruf, den ja viele prominente Künstlerinnen und Künstler unterschrieben haben oder unterstützen. Tobias Zeloni zum Beispiel, Antje Majewski, Candice Brights. Was für Reaktionen hören Sie aus der Szene?
Alle sind sehr, sehr wütend und sehr enttäuscht. Man hört viel Unverständnis, viele Frustration auch. Tempelhof ist ein sehr besonderer Ort, der von der Zivilgesellschaft erkämpft wurde, dass er offen zu benutzen ist. Das Tempelhofer Feld wird so heiß geliebt und es ist so schade, dass dort so wenig geschieht, was für die Öffentlichkeit von Interesse ist und gut ist. So viele KünstlerInnen in der Stadt können sich ihre Ateliermieten nicht leisten. Und ja, also es ist wirklich schwer zu verstehen, wie die Verantwortlichen drauf gekommen sind, dass das eine gute Idee sei. Man kennt ja Walter Smerling und seinen Dunstkreis für gigantomanische Kunstprojekte von zweifelhafter Qualität mit zweifelhaften Sponsoren, wo eben die eigennützige Wertsteigerung von Spekulationsobjekten als Philanthropie dargestellt wird und dabei eben öffentliche Infrastrukturen und öffentliche Gelder und öffentlich anerkannte Institutionen missbraucht und verheißt werden. Und ja, das ist in anderen Städten passiert und jetzt passiert das halt in Berlin.
Das sind viele.
Und wir würden aber auf jeden Fall fordern, das Tempelhof-Projekt, das der Kultursenator, das politisch Zuständige, vielleicht anregen, dass es nicht so gut ist, dass dieser Name beibehalten wird. Vielleicht könnte man sagen, so nicht. Und auf jeden Fall unbedingt, dass er nach 2 Jahren gehen muss. Dass das nicht, wie Smerling das darstellt, eine Probezeit ist. Weil das ist einfach sehr rufschädigend für Berlin.
Kein Ort für die Berliner Kunstszene. Wie sich ein Bonner Verein 2 Hangars auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof gesichert hat und sie zur Kunsthalle Berlin ernennt. Protest kommt unter anderem vom Berufsverband Bildender KünstlerInnen Berlin. Und eine der Sprecherinnen ist die Künstlerin Zoe Claire Miller. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Miller.
Dankeschön, schönen Abend.
Die Pandemie fordert von uns allen eine enorme Flexibilität, auch von den Menschen, die Theater machen. Premieren werden kurzfristig abgesagt, langfristig verschoben und dann plötzlich nachgeholt. So heute Abend an der Berliner Volksbühne. Mini-Me nennt Katha Weber ihr modellhaftes Horrorstück, in dem geht es um ein Kind, das in einer toxischen, einer dysfunktionalen Familiensituation lebt. Inszeniert hat diese Uraufführung Katha Webers Partner, das ist der ungarische Film- und Theaterregisseur Kornel Mundruzzo. Und André Mumot ist von der Berliner Volksbühne mit dem Orkan direkt hier zu uns ins Funkhaus geflogen. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Was für eine Familienkonstellation stellt Katha Weber hier vor?
Es ist eine erstmal etwas absonderliche Konstellation, wie auch übrigens dieser ganze Abend erstmal einen sehr absonderlichen und befremdlich, auch faszinierend befremdlichen Eindruck gemacht hat. Es geht um eine Situation, in der eine Mutter auf ihre Tochter einen ganz besonders starken Einfluss hat. Diese Mutter ist ein ehemaliges Model und möchte nun auch, dass die kleine 10-jährige Tochter in ihre Fußstapfen tritt und schleppt sie von einem Schönheitswettbewerb zum nächsten. Dann kommt es dazu, dass das eskaliert, weil eben auch der Vater damit nicht ganz einverstanden ist. Die Mutter spritzt der Tochter Botox. Die Tochter fällt darauf in eine Art Koma, was sich aber später als nur gespieltes Koma rausstellt. Dann wird es auch gewalttätig. Die Mutter greift zur Waffe, schießt den Mann aus dem Haus. Das Ganze wird immer wilder und verrückter. Vielleicht muss man auch noch sagen, Mini-Me, der Titel des Stücks, bezieht sich auf eine Figur aus den Austin Powers Filmen, wo der Bösewicht Dr. Evil diesen kleinen Klon von sich mitführt, diesen kleinen Mini-Me, und damit sozusagen eine Figur bei sich hat, über die er maximale Macht auch hat. Und das spiegelt sich eben in dieser Eltern-Kind-Geschichte in diesem Stück.
Okay, also das klingt ganz schön bizarr, ganz schön überzogen, aber Kornel Mundruzzo inszeniert ja eigentlich gerne in so hyperrealistischen Räumen, schafft eigentlich klassisches Illusionstheater, was jetzt nicht gerade typisch ist für die Volksbühne, aber er ist ja eben auch Filmemacher. Passt er sich jetzt mit seiner ersten Berliner Inszenierung diesem üblichen Volksbühnen-Style an oder bleibt er dann irgendwie doch seinem gewohnten Stil treu?
Es ist eben eine Mischung. Und was diesen Regisseur ausmacht, ist ein Realismus, der oft derartig übersteigert schon ist, dass er wieder wie eine Entfremdung und Verfremdung von diesem realistischen Material auch wirkt. So ist das auch heute Abend. Und er beginnt erstmal filmisch. Wir sehen die Vorgänge in einer sehr schicken Designerwohnung projiziert auf die Häuserfront. Die hebt sich dann erst nach einer Weile, sodass wir eigentlich erstmal eine Filmsituation haben, die auch von einem Musiker mit Filmmusik live begleitet wird, und erst dann entwickelt es sich zu einem Theaterstück im klassischen Sinne, wo wir eben sehen, es ist nur eine Kulisse und es ist auch alles gar nicht so echt und so real, wie es scheint. Aber es ist schon so, dass er versucht, eine Illusion zu schaffen, dass er versucht, möglichst realistische Emotionen darzustellen, und da fängt das Ganze an, doch auch ein bisschen schwierig zu werden, weil, wie wir ja schon festgestellt haben, die Situation derartig grotesk eskaliert und schon von Anfang an auch nicht gerade eine besonders typische Situation ist, dass dieses Stück, was eben Katha Weber geschrieben hat, es wirklich schwer hat, überzeugende Dialoge, überzeugende Situationen dafür zu finden.
Okay, eine Herausforderung für das kleine Schauspielensemble. Die gern exzentrische Katrin Angerer spielt die Mutter. Wie macht sie das und überhaupt, wie wird gespielt?
Sie macht das ganz furios. Überhaupt sind alle drei Darsteller furios. Daniel Sträßer und vor allen Dingen die 10 Jahre alte Maya Re-Domagala, die das auch erstmal hinbekommen muss, über 90 Minuten in dieser absolut schwierigen Familiensituation eine überzeugende Darstellung zu bringen. Das macht sie auch. Katrin Angerer steht aber natürlich im Mittelpunkt. Wir kennen sie eigentlich aus Polles-Stücken, aus Castorf-Stücken. Deswegen ist der Ton, den sie an diesem Abend anschlägt, erstmal sehr ungewohnt. Es klingt so.
Ich liebe mein Kind. Von uns beiden bin ich diejenige, die zu Hause bleibt, die sich kümmert. Du hast diese Wettbewerbe, dabei weißt du ganz genau, dass das seit Jahren das Einzige ist, wofür sie sich begeistern kann. Ansonsten ist sie doch unfähig, ihren Arsch hochzukriegen oder für die Schule zu lernen oder sich auch nur eine Minute auf irgendwas zu konzentrieren.
Ja, weil sie eine Aufmerksamkeitsstörung hat, Clau, weil sie Angst vor ihr hat.
Angst? Vor mir? Was? Wieso soll sie denn vor mir Angst haben? Was?
Was sich hier zeigt, ist eben viel melodramatischer Überdruck. Da wird also geschrien und geweint und geheult und es wird auch sehr brutal. Aber es ist eben immer noch Katrin Angerer von der Volksbühne, und ich glaube, sie kann auch gar nicht anders. Sie muss das Ganze ein bisschen auch zur Komödie machen. Vielleicht, weil sie auch merkt, dass da ziemlich viel Schmarrn in diesem Text steht, den sie da spricht. Und es gab sehr viele Lacher an diesem Abend, bei denen ich mich immer gefragt habe, ist das jetzt eine unfreiwillige Komik, die da entsteht, oder spielt man mit dieser Farcenhaftigkeit damit, dass es eigentlich so zur Satire auch überdreht wird. Aber das funktioniert nicht. Es ist ja eigentlich ein sehr dankbares Thema, wie Eltern auch ihre Kinder in Social-Media-Situationen zum Beispiel missbrauchen, um eine bessere Selbstoptimierung zu erreichen und die Kinder da so mit hineinziehen. Das ist ein wichtiges Thema. An diesem Abend wirkt das alles völlig gestelzt, sehr irreal, auch gerade in dem realistischen Setting vollkommen an den Haaren herbeigezogen, in dieser melodramatischen Übertreibung. Und da funktioniert auch diese komödiantischen Momente nicht, bei denen man aber sowieso die ganze Zeit sich fragt, ist das jetzt Absicht oder entsteht das einfach so, weil es so überladen ist mit auch hanebüchener Melodramatik.
Katha Weber und Kornel Mundruzzo haben ja schon mehrfach zusammengearbeitet, zum Beispiel in diesem Filmprojekt Pieces of a Woman. Das war ein Festival-Hit, auch bei Netflix war das zu sehen. Manche erinnern sich vielleicht an die superrealistische Geburtsszene. Das war Film. Auf der Bühne kann man so eine Ästhetik ja wahrscheinlich gar nicht verfolgen.
Und das sieht man, genau diese Schizophrenie an diesem Abend. Der Regisseur ist sich dessen sehr wohl bewusst, weil er eben auch diese realistische Kulisse irgendwann ein Stück weit zurückfährt, am Ende abbaut. Dann erschießt das kleine Mädchen noch ihr geliebtes Meerschweinchen Milka. Damit endet dann der Abend. Aber man spürt doch, dass er versucht, wie mit diesen filmischen Mitteln auch, am Anfang so eine Glaubwürdigkeit herzustellen. Und da merkt man, dass das im Theater so nicht funktioniert, weil man eben sofort begreift, das ist nicht real. Das hat auch nicht diese Eingeübtheit eines Films, wo man eben so lange das Ganze probiert, bis es eben sehr, sehr, sehr realistisch wirkt. Es ist eine gespielte Situation und das funktioniert an diesem Abend wirklich leider sehr, sehr schlecht.
Mini Me, ein Theaterabend von Kata Weber und Cornel Mondruzzo an der Berliner Volksbühne. Nach der heutigen Uraufführung gab es die erste Rezension bei Fazit von André Mumot. Danke. Es soll ein multimediales Archiv vergessener Schicksale werden. In einem gemeinsamen Projekt wollen die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen an Lebensgeschichten von jüdischen Kunstsammlerinnen und Sammlern erinnern, an Biografien von Mäzenen und von einfach so sammelnden Bürgerinnen und Bürgern jüdischer Herkunft. Es geht also um die Geschichten hinter den Restitutionsfällen, die die Museen bislang erforscht haben und noch aufzuarbeiten haben. 3 Pinakotheken, 20 Zweiggalerien, all das gehört zu den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und deren Generaldirektor Bernhard Marz kann uns mehr über dieses Projekt erzählen. Guten Abend, Herr Marz.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Seit gut 20 Jahren beschäftigen sich die Museen jetzt mit der Aufarbeitung von NS-Raubkunst. Die meisten der geraubten Kunstwerke gehörten eben jüdischen Menschen. Erleben Sie im Rahmen dieser Provenienzforschungen noch immer und immer wieder Überraschungen?
Ja, jeder Fall ist ein Einzelfall. Immer wieder stehen Schicksale dahinter, manchmal welche, zu denen wir noch Verbindungen finden. Wir haben viel Forschung in den letzten 20 Jahren gemacht. Wir wissen, dass viele Restitutionen schon in der Nachkriegszeit absolviert worden sind. Aber wir sehen, dass wir immer weiter suchen müssen. Und es gibt in der Tat Überraschungen, die zum Teil globalen Charakter tragen. Vor wenigen Jahren haben wir eine Restitution gemacht, waren die Erben auf 3 Kontinenten in mehreren Ländern. Und bis man das alles beisammen hat, vergeht viel Zeit. Das heißt, warten für alle Seiten, forschen, warten, Kontakte aufbauen, Menschen, Erben finden und dann irgendwann möglicherweise die Restitution auch wirklich von Mensch zu Mensch zu absolvieren. Und das sind die berührendsten Momente vielleicht.
Sie sprechen jetzt so ein Beispiel an, über 3 Kontinente. Wie umfangreich wollen Sie denn so einen biografischen Hintergrund aufarbeiten?
Ja, schauen wir auf die Mediathek, die wir planen. Gemeinsam zunächst mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, vielleicht später auch geöffnet für andere. Wir wollen erstmal anfangen und darauf schauen, was wir wissen über die Menschen. Die Provenienzforschung ist objektorientiert zunächst mal. Und das öffentliche Interesse hat sich auch in der Vergangenheit sehr stark auf das zu restituierende Objekt gerichtet. Wir wollen auf die Menschen schauen, die hinter den Vorgängen gestanden haben, wie auch auf diejenigen, die heute noch dahinter stehen oder davor stehen. Ich denke an eine Begegnung vor einigen Jahren mit Miriam Friedmann in Augsburg, eine Erbin, die ganze Familiengeschichte transportiert hat und wo wir gemeinsam an den Punkt gekommen sind, dass wir Blumen hingelegt haben am Stolperstein. Und die ganze Geschichte von vor 80 Jahren war für uns Nachgeborene lebendig. Solche Geschichten wollen wir aufbereiten und nicht ausschließlich auf die Restitution orientiert, sondern auf Schicksale schlechthin. Manchmal forschen wir ja auch und stellen fest, es ist gar kein Gegenstand einer Restitution und doch hatten wir es mit Schicksalen zu tun.
Mhm. Der Bund unterstützt dieses Projekt mit 690.000 Euro. Es ist auf 3 Jahre angelegt. Haben Sie eine Idee, wie Sie diese Geschichten erzählen wollen?
Jede Forschung zu einem Objekt, was möglicherweise oder wirklich unrechtmäßig entzogen worden ist, schaut auch immer darauf, wer war die Familie, der Mensch, nicht immer der Sammler, manchmal auch wirklich nur ein Eigentümer von einem Werk. Wer war das? Wo hat er gelebt? Wie hat er gelebt? Was ist aus seinem Leben geworden? Flucht, Vertreibung, manchmal eben auch Ermordung. Wer sind die Überlebenden? Die Erben, die Rechtsansprüche stellen. Das können zum Teil weitläufige Verwandte sein. Und auf solche Dinge werden wir schauen, auf die menschlichen Schicksale und auf Begegnungen, sofern wir sie heute haben.
Erweitert sich damit also auch nochmal dieses ganze Forschungsgebiet der Provenienzforschung? Das ist ja ohnehin schon sehr umfassend und vielen im Detail gar nicht so bekannt. Das könnte jetzt einsehbarer werden.
Es wird anschaulicher, es wird anderes vermittelt als bislang. Das ist unser Ziel zusammen mit der Stiftung. Das Anschauliche der Schicksale steht für uns im Vordergrund, aber dahinter auch, dass wir zeigen, wie funktioniert eigentlich Provenienzforschung? Was hängt da alles dran? Wir haben uns angewöhnt, die Provenienzforschung als Objektforschung zu betrachten. Und wir sehen aber, dass man mit solchen Filmen auch von 3 oder 5 Minuten sehr viel mehr sagen kann, nämlich den Kontext herstellen. Den Kontext der heutigen Provenienzforschung, wie lange dauert das, die Familien zu finden, die Erben zu finden, die Objektidentität herzustellen. Und wir zielen darauf, dieses zu vermitteln, also nicht nur Forschung bis zur Restitution zu bringen, sondern auch der Öffentlichkeit zu zeigen, wie wir vorgehen. Es gab vor einigen Jahren einen Film, der mit einer über einstündigen Länge das dargestellt hat für die Familie Oberdorfer in Augsburg. Ein Film von Josef Pröll, dem Regisseur. Dieser heißt »Die Stille schreit« und da wird lang und viel erzählt über die Familiengeschichte. Das wird man bei dem, was wir vorhaben, nicht immer machen können. Aber wir wollen mit Filmmaterial, mit historischen Dokumenten, mit heutigen Personen, Akteuren, mit Zeitzeugen, wir wollen mit möglichst vielen Materialien diese Anschaulichkeit und diese Vermittlungsmöglichkeit für die Öffentlichkeit schaffen. Provenienzforschung geht uns alle an, weil sie mit der Geschichte zu tun hat.
Ja, und im besten Fall wird der durch natürlich auch deutlich das Renommee unserer Museen ohne die vielen kunstaffinen jüdischen Menschen gar nicht denkbar wäre.
Das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Also wir wissen natürlich alle, wer James Simon war und dass nach ihm in Berlin ein ganzer Bau benannt worden ist. Aber wie viele Mäzene vor 33 für die Kultur gewirkt haben, Geld gegeben haben, Werke geschenkt haben, Testamente geschrieben haben, zugunsten der Museen, auch der Bibliotheken übrigens, was in Berlin auch eine Rolle spielt in der Vergangenheit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das alles ist der Hintergrund, vor dem wir uns noch mehr gedrängt, genötigt sehen, dieses Thema weiter zu verfolgen. Die deutsche Kultur, ich sage mal beispielsweise Max Liebermann, war ganz stark von jüdischen Künstlern, Denkern, Autoren, Sammlern, Mäzenen geprägt. Und auch das ist wieder sichtbar zu machen. Und es ist eben ein viel komplexeres Thema als die Restitution eines Kunstwerks oder eines Stapels Bücher.
Gibt es für so eine Mediathek in anderen Ländern Vorbilder?
Ich glaube, wir sind da ziemlich vorne dran. Und das würde mich auch zufrieden machen. Wir sind das Land, das dazu am stärksten sich aufgerufen fühlen muss. Das Thema der Judenverfolgung ist ganz maßgeblich von Deutschland ausgegangen. Jedenfalls in einem Maß wie in keinem anderen Land. Auch wenn wir wissen, Antisemitismus gab es in ganz Europa immer wieder. Aber der Holocaust und die Dimension ist einmalig. Und deswegen ist es unser Wunsch, hieran weiterzuarbeiten und das eben auch in die Breite zu tragen.
Wie wird denn diese Mediathek dann zu nutzen sein? Ausschließlich online oder auch in den Museen vor Ort?
Der momentane Ansatz ist, es zunächst online und zusammen mit RBB Radio Berlin Brandenburg und dem Bayerischen Rundfunk voranzubringen, es zu erstellen. Und dass man sowas zeitweilig vielleicht auch mal im Museum einsetzt, das halte ich für absolut denkbar. Wir haben aber diesen Auftrag, es nicht nur an dem Ort in Berlin und in München zu zeigen, sondern eben gerade für alle, landesweit, global. Und deswegen geht es uns um die Mediathek als ein digitales Format, online für alle, für viele, die sich dafür interessieren.
Ein multimediales Archiv vergessener Schicksale soll es werden, aufgebaut von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Deren Generaldirektor Bernhard Marz war uns aus München zugeschaltet. Herr Marz, herzlichen Dank.
Herzlichen Dank auch für das Interesse. Alles Gute.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Daniel Marschke.
Der diesjährige Peter-Huchel-Preis geht an den Lyriker Dinscher Gücjeta. Die Jury lobte die Radikalität und den Wortwitz des türkischstämmigen Künstlers, Marie-Dominique Wetzel.
Dinscher Gücjeta ist Lyriker, Verleger, Schauspieler und Theaterregisseur. Sein nun preisgekrönter Gedichtband »Mein Prinz, ich bin das Ghetto« ist sein vierter Gedichtband. Publiziert wurde er im Elif Verlag, den der Autor 2012 selbst gegründet hat und dessen Schwerpunkt auf internationaler Lyrik liegt. In seinen Gedichten schreibt Dinscher Gücjeta vor allem über die Migrationsgeschichte seiner Eltern, die aus der Türkei nach Deutschland kamen, aber auch über eigene Fremdheitserfahrungen.
Der Peter-Huchel-Preis wird jährlich vom Südwestrundfunk und vom Land Baden-Württemberg für eine herausragende Neuerscheinung in der deutschsprachigen Lyrik vergeben. Der Preis wird am 18. Mai in Huchels Geburtsort Staufen im Breisgau vergeben. Der Filmregisseur Michael Verhoeven wird für sein Werk mit dem diesjährigen Helmut-Keutner-Preis der Stadt Düsseldorf geehrt. Sein filmisches Lebenswerk setze sich auf ebenso singuläre wie kritische Weise mit der deutschen Geschichte auseinander, teilte die Jury mit. Der Regisseur, Autor, Produzent und Schauspieler, dessen Werk 5 Jahrzehnte umfasst, sei eine der wichtigsten humanistischen Stimmen des deutschen Films. Der Helmut-Keutner-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird seit 1982 verliehen. Er geht an Persönlichkeiten, die durch ihr Schaffen die Entwicklung der deutschen Filmkultur nachdrücklich unterstützen und beeinflussen. Ein Gericht in Los Angeles hat die Klage der georgischen Schachspielerin Nona Gabrindaschwili gegen den Streamingdienst Netflix zugelassen. Gabrindaschwili sieht sich in der erfolgreichen Serie Das Damengambit falsch dargestellt. Sie hatte Netflix deswegen auf umgerechnet 4,2 Millionen Euro verklagt. In der Klageschrift heißt es, die Darstellung ihrer Person sei sexistisch und herabsetzend. Auch würden falsche Behauptungen zu ihrem Leben und ihrer Schachkarriere verbreitet. Das Damengambit ist die erfolgreichste Miniserie von Netflix überhaupt. Die Serie mit Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle trieb weltweit den Verkauf von Schachbrettern in die Höhe. Die kanadische Sängerin Joni Mitchell hat sich dem Protest von Neil Young gegen den Streamingdienst Spotify angeschlossen. Sie habe beschlossen, ihre gesamte Musik dort zu entfernen, schrieb Mitchell auf ihrer Website. Young hatte Spotify vorgeworfen, Podcastern eine Plattform zu bieten, die Falschinformationen über Corona-Impfstoffe verbreiteten. Joni Mitchell sagte, dass durch solche Informationen das Leben vieler Menschen gefährdet werde. Sie und Neil Young sind seit Jahrzehnten befreundet.
Wir haben kontinuierlich über die wichtigste russische Menschenrechtsorganisation Memorial berichtet. Ende Dezember ist sie vom obersten Gericht in Moskau verboten worden. Kritiker werten das als Ausschaltung der Opposition, als einen Anschlag auf die Demokratie, als einen weiteren Schritt Putins, die Geschichte der Sowjetunion umzudeuten. Die Erinnerungsarbeit von Memorial, die störte dabei. Es gab weltweit Protest gegen das Verbot des Menschenrechtsnetzwerks, auch in Deutschland. Gab es Protestnoten von Verbänden und Partnerorganisationen. Doch dieser Protest von Historikerinnen und Historikern ist lau und halbherzig. So die Wortwahl der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk und Rainer Eckert in einem Debattenbeitrag für die taz. Rainer Eckert war von 2001 bis 2015 Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig. Guten Abend, Herr Eckert.
Ja, guten Abend.
Sie sprechen in Ihrem Gastbeitrag von dem lauten Schweigen Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Was für Reaktionen vermissen Sie?
Ich hätte erwartet, dass die deutschen Historiker auch individuell einzeln sich äußern, dass sie, wie wir es versucht haben, in die Öffentlichkeit zu gehen, zu schreiben, zu sprechen. Vor allem hätte ich das erwartet von den großen Namen unserer Zunft und von den Osteuropa-Kennern und Experten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, es hat sich jetzt noch 4 oder 6 Wochen gezeigt, dass diese Proteste, laue Proteste, wie wir schreiben, in Moskau, im Putins Machtapparat überhaupt nichts erreichen, überhaupt nicht verfangen. Es muss dann schon über andere Wege und Mittel nachgedacht werden, um eine Wiederaufnahme des Verfahrens oder eine Wiederneubelebung von Memorial möglich zu machen.
Es war ja nicht ganz still, also es gab Protesterklärungen und Kritik, etwa vom Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands, der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, auch von anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Warum reicht Ihnen das nicht?
Das ist zu wenig. Es haben einige sich geäußert, andere haben sich nicht geäußert. Es hätten konkrete Maßnahmen folgen müssen. Zum Beispiel gibt es eine deutsch-russische Historikerkommission, eine gewissermaßen halbstaatliche Einrichtung. Da hätte ich erwartet, dass auf deutscher Seite gesagt wurde, wir treten komplett zurück, bis Memorial wieder in seine Rechte eingesetzt wird. Oder bis wir zumindest mit vernünftigen Gesprächen darüber gibt, wie die Gefährdung der Demokratie in Russland auch noch aufgehalten werden kann.
Memorial hat sich ja intensiv mit der Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur befasst, insbesondere eben mit den Schattenseiten, also den Verbrechen, mit dem, was beim Erinnern am meisten wehtut. Damit brechen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler in Deutschland und der Welt ja auch wichtige Quellen weg. Ist es nicht deshalb umso wichtiger, die Verbindung zu den Archiven und Institutionen, die es jetzt noch gibt, in Russland zu halten?
Ja, aber auch zu denen vom Memorial. Die größte Sammlung über die Verbrechen Stalins und seiner Diktatur ist in den Händen vom Memorial, vor allen Dingen in Moskau, aber auch an vielen anderen Orten. Das ist eine wichtige Quelle, nicht nur die staatlichen Archive. Und wir dürfen uns nicht erpressen lassen, wir dürfen uns nicht in die Lage bringen, dass gesagt wird, ihr habt keinen Zugang mehr zu den staatlichen Archiven oder Projekte werden nicht mehr finanziert, wenn ihr euch mit denen solidarisiert, die in Russland selber für Demokratisierung kämpfen. Das ist eine moralische Frage auch. Nicht nur eine moralische, es ist auch eine wissenschaftliche Frage. Und in beiden Bereichen gibt es nur eine Antwort. Wir müssen uns als deutsche Historiker und darüber hinaus für Memorial einsetzen.
Es gibt ja eine Vielzahl an Forschungsprojekten, die von russischen Geschichtsinstituten abhängen. Dafür haben WissenschaftlerInnen in langwierigen Verfahren Forschungsgelder akquiriert. Manchmal hängt der Berufsweg davon ab, auch die Karriere, eine Dissertation, ein Buchprojekt. Sie sprechen in Ihrem Artikel von einer moralischen Bankrotterklärung, von einem Verrat an den Ideen und dem Engagement von Memorial, wenn solche Forschungsprojekte jetzt ungestört weitergeführt werden.
Ja, das ist,
aber verlangen Sie, dass die Leute aufhören zu arbeiten?
Nicht, dass sie aufhören zu arbeiten. Ich glaube nicht, dass es so weit gehen würde. Aber zumindest, dass diese Arbeit partiell dann, wenn es nicht anders geht, unterbrochen wird. Und zwar so lange, bis Memorial selber wieder an diesem Prozess aktiv wissenschaftlich und darüber hinaus sich beteiligen kann. Das kann man, denke ich, schon erwarten. Ich verstehe die einzelnen Kollegen. Für viele hängt natürlich auch ein Lebenswerk dran, eine Karriere dran. Es ist lange gekämpft worden um den Zugang zu russischen Archiven. Das rechtfertigt aber nicht, rechtfertigt moralisch und auch wissenschaftlich nicht, alles das mitzumachen, was uns von einem zunehmend autoritär werdenden System in Russland aufgezwungen wird.
Aber wir erleben ja gerade, wie die Bundesregierung im Ukraine-Konflikt um diplomatische Lösungen mit Russland ringt. Sollte man dann jetzt auf so einer anderen wissenschaftlichen Ebene die Kontakte einfach abbrechen?
Ja, damit kann man alles rechtfertigen. Ja. Dann kann man auch sagen, wir müssen die Kanäle zu Putin nach Moskau offen halten, dürfen aus diesem Grunde auch keine 5000 Schutz- oder Stahlhelme an die Ukraine liefern. Lächerlich genug, diese Lieferung. Ein Witz, könnte man sagen. Aber das wäre die Rechtfertigung, alles zu unterlassen, was die demokratischen Kräfte in Russland und in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion stärken würde.
Auf der anderen Seite beschreiben Sie ja, wie Putin seit Jahren daran arbeitet, die russische Geschichte in eine Heldengeschichte umzuschreiben. Brauchen wir nicht umso dringlicher historische Forschung, die eben ein anderes Geschichtsbild zeigt?
Ja, das hilft uns überhaupt nicht weiter. Diese Forschungen liegen ja vor seit Dutzenden von Jahren. Also als Beispiel zu sagen, der sowjetisch-deutsche Nichtangriffsvertrag mit der Aufteilung Osteuropas vom 23. August 1939 ist der Historikerschaft seit Jahrzehnten bekannt. Das hat aber an der russischen Haltung nichts geändert. Putin geht da relativ massiv vor. Er hat vor einigen Jahren einen Brief an die deutschen Historiker geschrieben oder schreiben lassen, in dem seine Interpretation auch des Zweiten Weltkrieges ihm festgehalten wird, wenn ich das richtig gelesen habe, dann gibt es erstens keine Mitschuld der Sowjetunion, also nicht diesen Nicht-Angriffsvertrag mit der Aufteilung Osteuropas. Ein erheblicher Teil der Schuld liegt dann am Krieg, am angeblich antisemitischen Polen. Und die Massenverbrechen auf sowjetischer Seite werden vollkommen verschwiegen. Wenn wir uns dem als Wissenschaftler beugen, werden wir eigenen wissenschaftlichen Ansprüchen nicht mehr Genüge tun können.
Sie kritisieren die Historikerinnen und Historiker in Deutschland. Gibt es denn in anderen Ländern konsequentere Reaktionen?
Also mir sind keine bekannt. Ich bin jetzt nur von dem Deutschen, wir beide sind nur vom deutschen Beispiel ausgegangen. Ich vermute mal, dass die Situation woanders ähnlich ist. Allerdings ist die Situation insofern anders, da Deutschland und die Sowjetunion die entscheidenden Kriegsgegner im Zweiten Weltkrieg waren und die anderen Länder eben nicht. Insofern stehen deren Historiker nicht in derselben schwierigen Situation wie die deutschen Wissenschaftler.
Was ist jetzt Ihre Erklärung für dieses, wie Sie es nennen, laute Schweigen?
Das ist immer ganz schwer zu sagen. Es hat sich ja niemand geäußert. Auf unseren Artikel haben sich einige Kollegen schriftlich geäußert. Die großen, wichtigen Osteuropa-Historiker waren meines Erachtens nicht dabei gewesen. Wir sind also auf Mutmaßungen angewiesen. Und unsere Mutmaßung ist die, dass es darum geht, eben, wie schon gesagt, angeschobene Kontakte, begonnene Projekte, Archivzugänge, Finanzierungen nicht zu gefährden.
Der Historiker Rainer Eckert kritisiert seine Fachkollegschaft für das laute Schweigen zum Verbot der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial. Herr Eckert, danke fürs Gespräch.
Ja, danke. Dass wir uns damit keine Freunde machen, ist uns natürlich klar, wenn wir so argumentieren. Aber es war doch notwendig gewesen.
Vor knapp zwei Wochen wurde die Reiterstatue des früheren US-Präsidenten Theodore Roosevelt vor dem Eingang des New Yorker Naturkundemuseums entfernt. Nach der Ermordung von George Floyd wurde diese Statue ja als Symbol für weiße Überlegenheitsideologie und Rassismus zur Zielscheibe von Protestaktionen. Seit 1940 saß der Bronze Roosevelt dort in einer heroischen Pose auf dem Pferd, flankiert von zwei Hemd- und namenlosen Waffenträgern, einem indigenen Mann und einem Schwarzen. Das Museum hatte noch versucht, die Statue mit einer Hinweistafel zu kontextualisieren, aber für viele blieb sie eine unerträgliche Provokation. In einer neuen Ausstellung thematisiert die New York Historical Society jetzt den schwierigen Umgang mit historischen Monumenten.
Ich möchte, dass die Besucher verstehen, dass diese ganzen hitzigen Debatten, die so aktuell erscheinen, eine lange Geschichte haben. Im Kontext der Vereinigten Staaten gehen sie bis zu ihrer Gründung zurück. Das Aufstellen, Niederreißen und Umdeuten von Denkmälern ist ein Phänomen, das Jahrhunderte alt ist.
Kuratorin Wendy Nalani Ikemoto hat für ihr Vorhaben nur einen kleineren Ausstellungsraum zur Verfügung. Trotzdem erliegt sie nicht der Versuchung, den Raum mit Exponaten vollzupacken. Mit wenigen Objekten wie Statuen, Bildern, Landkarten, Münzen, Gedichten und Modellen hinterfragt sie den weit verbreiteten Eindruck, dass Monumente statische, in Stein gemeißelte oder in Bronze gegossene Geschichte sind.
Ich denke, öffentliche Denkmäler sind immer Work in Progress, immer in Arbeit. Aber wir glauben, dass sie fixiert sind. Physisch sind sie solide, viele von ihnen aus Bronze, um den Launen des Wetters standzuhalten. Aber sie müssen finanziert werden. Sie bedürfen der Pflege. Sie werden angegriffen und abgerissen. Sie verändern sich ständig.
Zum Beispiel die gleich am Anfang der Ausstellung zu sehende kopflose Statue von William Pitt. Pitt war ein englischer Politiker, der sich im Streit um die Besteuerung der amerikanischen Kolonie 1766 auf die Seite der Kolonisten stellte. Als Dank errichteten ihm die New Yorker eine Marmorstatue auf der Wall Street. Als die Engländer 10 Jahre später die Stadt besetzten, exekutierten sie die Statue, indem sie sie köpften. Sie blieb in diesem Zustand und war noch lange nach der Besetzung ein Wahrzeichen für den Widerstandsgeist des revolutionären New Yorks. Oder das Schicksal der vergoldeten Reiterstatue von King George III., die an der Südspitze Manhattans über dem Hafen wachte. Nach der Unabhängigkeitserklärung wurde sie von wütenden Kolonisten von ihrem Sockel gestürzt, in Stücke geschlagen, das Blei wurde zu Gewehrkugeln geschmolzen. Der Sockel blieb 40 Jahre lang leer stehen und wurde zum ersten Denkmal der neuen Republik. Für Kuratorin Wendy Nalani Ekemoto stellt sich die Frage, ob hier Geschichte gemacht oder ausradiert wurde.
Genau darum geht es heute bei den Kulturkriegen. Löschen wir durch das Entfernen von Denkmälern Geschichte oder schreiben wir sie? Im Falle der King George-Statue ist es sehr interessant, weil mit dem leeren Sockel ein neues Denkmal geschaffen wurde, das zum Symbol der Revolution und der hart errungenen Befreiung wurde.
Ein Beispiel für eine andere Art der Zerstörung zeigt das Schicksal der 5 Meter hohen Skulptur Lift Every Voice and Sing der schwarzen Bildhauerin Augusta Savage. Sie war eine Auftragsarbeit zur Weltausstellung 1939 und sollte schwarze Musik ehren. Singende Frauen und Männer standen in einer Reihe hintereinander, ihre Körper bildeten die Form einer Harfe. Das Monument war so beliebt, dass unzählige kleine Kopien als Andenken verkauft wurden.
Augusta Savage war die einzige schwarze Künstlerin, die einen Auftrag von der New Yorker Weltausstellung 1939 erhielt. Das Life-Magazin berichtete sogar, dass sie eine der wenigen schwarzen Künstlerinnen war, die mit etwas anderem beauftragt wurde als mit Hacken und Schaufeln. Das war zur Hochzeit der Rassentrennung. Es war ein großer Erfolg und ihre Skulptur war sehr beliebt. Und dann wurde sie am Ende der Ausstellung dem Erdboden gleichgemacht. Sie ist für immer weg und hat nur durch die kleinen Souvenirs überlebt.
In diesem Fall bestimmte der rassistische Zeitgeist, dass die Arbeit es nicht wert war, erhalten zu bleiben. Die Ausstellung Monuments zeigt, dass ein Denkmal etwas sehr Spezifisches auf direkte und visuelle Weise erzählt. Da es mit der Zeit seinen konkreten historischen Kontext verliert, ist der öffentliche Raum, sprich die Gesellschaft, in der es steht, sein Umfeld. Verändere sich das Wertesystem, verändere sich auch das Monument selbst, erklärt Kuratorin Ikemoto. Es werde obsolet oder bekomme eine neue Bedeutung. Die Ausstellung nimmt dazu keine eindeutige Haltung ein. Sie bietet nur einen historischen Kontext, der zeigt, wie fragil diese für die Ewigkeit aufgestellten Kolosse wirklich sind.
Geehrt und gestürzt, Andreas Roberts über eine New Yorker Ausstellung zum Umgang mit historischen Denkmälern. Derweil hat sich Tobias Wenzel nochmal die gesammelten Feuilletons dieser Woche vorgenommen und er findet einen roten Faden.
Er ging dicht an die Linse heran, warf die Arme wie wild in die Luft und er schrie, beschrieb Gilda Sahebi in der Taz, wie der mexikanische Moderator Leonardo Schwebel vor laufender Kamera ausrastete. Er schrie die verdammten Anti-Vaxxer an, sie sollen mit dem Bullshit aufhören und wenigstens die verdammte Maske aufsetzen, sie sollen aufhören, für die ganze Welt auf die Bremse zu treten. Sahebi empfand diese Aktion des Moderators als seltsam befriedigend und erklärte das so: Irgendwie ist uns allen zum Schreien zumute. Voltaire hätte den Ausraster des Moderators dagegen getadelt. Das geht aus dem Interview hervor, das Thomas Riebi für die Neue Zürcher Zeitung mit dem Historiker und Voltaire-Biografen Volker Reinhardt führte. Der französische Philosoph, Schriftsteller und Aufklärer Voltaire würde Impfgegnern die Freiheit einräumen, ihre Meinung zu vertreten, und zwar unbeschränkte Freiheit, solange sie keine Gewalt anwenden, sagte Reinhardt. Voltaires Toleranz gehe für unser heutiges Empfinden unerträglich weit. Wer dieses Interview mit dem Voltaire-Experten gelesen hatte, konnte nicht anders, als bei anderen Feuilleton-Artikeln dieser Woche immer wieder daran zurückzudenken. Etwa an den Satz, Voltaire kämpfte vor allem dafür, die Macht der Kirche zu brechen. Das sei ihm aber nicht gelungen, so Reinhardt. Insofern hätte Voltaire sicher Freude an Kurt Kisters Artikel für die Süddeutsche Zeitung gehabt. Die katholische Kirche, schrieb Kister mit Blick auf ihren desaströsen Umgang mit Fällen von Kindesmissbrauch, scheint in Deutschland durch ihre Kraft der Selbstdestruktion etwas zu schaffen, was in 1000 Jahren deutsche Kaiser, Martin Luther, Bismarck und selbst die Nazis nicht geschafft haben. Sie schiebt sich durch ihren verheerenden Umgang mit dem Priestergewaltskandal allmählich aus der Gesellschaft hinaus. Ein Team von Ermittlern will bei der Recherche für das Buch »Der Verrat an Anne Frank« herausgefunden haben, der jüdische Notar Arnold van den Berg habe das niederländische Mädchen an die Nazis verraten. Dass man hier mit so einer absurden These und mit einer regelrechten Marketingmaschinerie an die Öffentlichkeit geht, ohne dass etwas dahinter steht, ist vorsätzliche Desinformation einer wohlwollenden Gesellschaft, empörte sich Yves Kugelmann, Stiftungsratsmitglied des Anne-Frank-Fonds in Basel, im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Im Neuen Spiegel kritisiert Anne Frank, dass das Rechercheteam verbreitet habe, es sei sich zu 85% sicher, den tatsächlichen Verräter benannt zu haben. Etwas könne nur wahr oder unwahr sein und nicht zu 85% wahr, merkte Frank an. Dennoch ist der Name eines demnach zu 15% Unschuldigen in der Welt, der sich gegen die Umkehr der Beweislast nicht mehr wird verteidigen können. In der Welt ist auch ein antisemitisches Stereotyp wie aus dem Lehrbuch. Arnold van den Berg, Notar, Jude, Verräter. Wenn es keine Wahrheit gibt, woran soll man sich dann halten? Fragte die NZZ den Voltaire-Biografen Reinhard, und der antwortete: Für Voltaire gab es nur Wahrscheinlichkeiten, die schon morgen widerlegt werden können. In der Zeit kritisierte Eva Menasse, die Symbolpolitik in der Antisemitismusdebatte lenke nur vom Kampf gegen Hass und reale Straftaten ab. Aber weil deren Verfolgung so viel schmutziger und komplizierter ist, bleibt es beim tugendbesoffenen Raunen. Überall, auch bei MeToo und Black Lives Matter, sind die Debatten inzwischen komplett entgleist. Viele Teilnehmer haben sich vom pragmatischen Ansatz, wo ist das Problem und wie kann man es lösen, in den religiösen Wahn verabschiedet, schrieb die Autorin. Eine Analyse, der Voltaire sicher zustimmen würde. Voltaire warnte davor, dass Religionen irrational und gefährlich seien, wenn sie über den privaten Bereich hinausgingen, erklärte Volker Reinhardt im Gespräch mit der NZZ. Und außerdem: Voltaire wäre der erbittertste Feind jeder Form von Cancel Culture. Er würde darauf pochen, dass Einschränkungen der Redefreiheit, die aus narzisstischen Empfindlichkeiten entstehen, in einer aufgeklärten Gesellschaft nichts zu suchen haben. Also auch nicht Cancel Culture von rechts. Die US-amerikanische Schriftstellerin Siri Hüstvedt wirft den Republikanern vor, ein Canceling qua Gesetz zu betreiben. Im Tagesspiegel vom Sonntag zitiert Ute Büsing die Autorin mit den Worten: Die Republikanische Partei verabschiede Gesetze, die Lehrer davon abhielten, in der Schule wahrheitsgemäß über Sklaverei und Rassismus zu sprechen, und verbanne Bücher, bei denen Studenten sich unwohl fühlten. Deshalb befürchtet Hüstvedt gar den Verlust der Demokratie. Voltaire wiederum war kein Demokrat. Sein Ideal wäre eine aufgeklärte Monarchie gewesen, erläuterte sein Biograf Volker Reinhardt in der NZZ. Jedenfalls war Voltaire immer tolerant gegenüber anderen Meinungen. Nun ja, nicht, wenn es um seinen Kollegen Jean-Jacques Rousseau ging. Den verunglimpfte Voltaire hasserfüllt. Dass er da seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wurde, wie es sein Biograf formulierte, gab Voltaire allerdings selbst zu, als er schrieb: Es gibt manchmal kriegführende Mächte, die sich Beleidigungen an den Kopf werfen. Rousseau und ich zählen dazu, zur Schmach der Literatur und der Menschheit. Doch was soll man tun? Der Krieg ist begonnen, man muss ihn austragen.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger, kommen Sie gut durch diese stürmische Nacht.